Herzlich willkommen in der Akademie für Menschliche Medizin zu einem weiteren Spitzengespräch. Heute habe ich wieder eine Spitzenreferentin, muss ja heute immer gendern und für den Ausgleich sorgen. Eine Referentin, nicht nur wegen der Form, sondern auch wegen des Inhalts. Nämlich seine Kollegin, die Frauenärztin ist. Und von daher hat sie Erfahrungen, die so manch eine Kollegin nicht hat. Und ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Christiane Hirschhauser zu diesem Termin. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, da zu sein und ein bisschen beizutragen. Ich habe mich sehr gefreut darüber, Ihre Akademie für Wissenschaft gefunden zu haben und Ihre Sonnenallianz und habe
Ja.
schon viel gelernt, was ich mal hätte besser machen können früher.
Ja, gut, das geht mir nicht anders. Ich habe also in den nächsten 20 Jahren, glaube ich, mehr gelernt, als ich je für die Medizin gelernt habe, weil es halt so interessant war.
Ja.
Und damit sind wir beim Thema. Man lernt nicht nur im Studium, sondern man lernt auch hinterher, wenn man wirklich sich um die Dinge kümmert und seine Tätigkeit ein bisschen kritisch betrachtet. Und da haben Sie ja nun offensichtlich als Frauenärztin sich in einem Gebiet bewegt, was eigentlich vollkommen selbstverständlich ist, weil es Frauen ja betrifft, aber wo, glaube ich, sehr viel Unverstand herrscht. Und da wäre es gut, wenn wir solche Themen hier gemeinsam besprechen können.
Ja, schön.
Vielleicht
Also,
erzählen Sie noch mal so ein bisschen über, was Sie alles gemacht haben und nicht alles gemacht, sondern was Sie gemacht haben. Ein paar
gut.
Sätze.
Also ich habe in Marburg studiert, ich glaube, Sie auch, gell?
Ja, zumindest mal ein Jahr.
Ja, okay. Dort meinen Mann in der Biochemie kennengelernt und sehr schnell geheiratet und auch sehr schnell, weil man ja gelernt hat, ab 25 ist man eine Spätgebärende und ab 30 eine alte Spätgebärende. Musste ich mich heranhalten. Dann habe ich also bin ganz schnell schwanger geworden und habe damit zwei Sachen gleich fürs Leben gelernt. Erstens, Hormone sind gut fürs Gehirn. Man kann unheimlich gut lernen. Das habe ich dann also allen meinen Patienten erklärt, die irgendwie Angst hatten davor, in der Schwangerschaft ist nicht alles zu schaffen. Ich habe gesagt, gucken Sie mal, Sie werden besser im Laufe der Zeit. Sie werden in der Schule besser, werden im Studium besser. Ich hatte dann alle Prüfungen durch mit 10 Semestern und die Habilarbeit meines Mannes geschrieben und war irgendwie fertig. Und das war der positive Teil. Nachdem dann das Kind da war, ließ das wieder etwas nach mit dem Gehirn. Da war der Östrogenmangel da und da war ich froh, dass ich die Scheine alle schon hatte. Und habe noch was gelernt, weil früher sagte man immer ein Kind, ein Zahn. Dann hat man also schon, ein Zahn war dann gerne tot. Und hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, der Weston Price hat es ja schon vor 100 Jahren gewusst, dass Vitamin K2 wichtig ist für die Zähne. Das habe ich aber irgendwie nicht mitgekriegt. Jedenfalls, dass Vitamin K2 sich in dem Speichel sammelt und auf diese Weise die Keime, die Karies machen, abtötet, ist mir erst jetzt klar geworden. Und dass das Vitamin D das uncarboxylierte Osteokalzin macht und aber Vitamin K2 dann nötig ist, um das zu karboxylieren und das dann ins Dentin zu bringen und in die Knochen zu bringen, das habe ich auch nicht gewusst. Also ein Kind, ein Zahn war normal. Und dann hat man Facharztausbildung gemacht in einem kleinen Krankenhaus. Das bedeutet immer viel Arbeit und wenig Kollegen und also viel Nachtdienst und viel Arbeit, aber auch was Schönes. Ist so früh gewesen. Mein Chef hatte das erste Ultraschallgerät, was es überhaupt gab. Das Vidozoon. Das wurde dann mein Liebling, weil man konnte ja alles angucken damit. Man konnte es auf den Bauch halten, auf die Brust halten, auf die Galle halten. Also es war eine reine Freude, damit zu arbeiten. Und im Laufe der Zeit habe ich auch gelernt, dass man damit ganz viel Operationen verhindern kann im Endeffekt. Wenn ich sehe, dass die Schleimhaut aufgebaut ist und wenn man dann weiß, wie das hormonell ist mit der Schleimhaut, dann kann man die auch mit Gestagenen umwandeln und abbluten, muss man keine Ausschabung machen. Wenn ich weiß, wie eine Endometriose, was die für Symptome hat und wenn ich dann noch ein paar Laborwerte habe, dann weiß ich das auch ohne Bauchspiegelung. Also, das war sehr erfreulich. Aber naja, Tag- und Nachtdienst, dann bin ich Oberärztin geworden in noch einem kleineren Krankenhaus. Da gab es noch weniger Ärzte. Da hatten wir dann jeden zweite Nacht Nachtdienst. Wenn beide da waren, wenn einer im Urlaub war, dann jeden Tag. Dann auch normal. Das war dann aber alles irgendwie ganz familiär. Und die Familie kam dann eben ins Krankenhaus. Das war da früher noch ein bisschen Ja, netter. Dann habe ich aber in der Klinik als Oberärztin dann eine Hepatitis B bekommen. Das sage ich auch nur deshalb, weil sie in der Sonnenallianz auf das Vitamin D hingewiesen haben und auf Corona hingewiesen haben und dass man mit einem guten Vitamin D-Spiegel Corona hätte niedriger halten können, die Inzidenz, gell? Und das wäre wahrscheinlich mit meiner Hepatitis B ähnlich gewesen. Haben wir aber nicht gewusst. Stattdessen ist man dann auf die Isolierstation gekommen, wochenlang eingesperrt gewesen. Keiner kam, durfte kommen. War es nicht so arg prickelnd, gell? Und als dann die Leberwerte sehr, sehr, sehr schlecht waren, hatte ich noch nie gehört, sowas. Und die Leber irgendwo unten an der einem kleinen Becken zu tasten war, da habe ich noch was gelernt, nämlich was es bedeutet, tender loving care, wenn einfach mal ein Mensch nett ist. Da hat sich wahrhaftig, wenn dann die Professoren so reinkamen und dann wieder rausrannten und alle vom Mund und man lag da und wusste nicht, ob man jetzt stirbt oder nicht, da kam einer rein, zurück und sagte, ich will Ihnen nur eins sagen, die ganz schlimmen Fälle heilen am besten aus. Und irgendwie, ab da ging es aufwärts, gell?
Es war der innere Arzt, der geholfen hat.
Ja,
Ja.
genau, eben. Also auch das ist etwas, was sich auch durch die Gynäkologie zieht. Dieses Tender Loving Care macht unheimlich viel, macht weniger Fehlgeburten, gibt es Untersuchungen zu. Ja, einfach da zu sein. Auch, ich denke auch, dass es bei Brustkrebs oder bei Krebsarten eine Riesenrolle spielt. Viel einfacher.
So wie Sie Ihren Job geschildert haben, haben Sie natürlich null Vitamin D gehabt, ne?
Das wollte ich sagen. Hätte ich das alles gehabt,
Ja.
wäre auch dann, ja, danach, nach dieser, ich erzähle es ja nie mit meinen Krankheiten nicht, weil das so schön ist, sondern weil es alles passt. Danach war ich im Urlaub und dann war ich mal so richtig schön in der Sonne, komme nach Hause und werde sofort wieder schwanger, nachdem das jahrelang nicht geklappt hat. Ja, dann hat aber mein armer Chef, der die ganze Zeit arbeiten musste, ja, der hat natürlich. Dem konnte ich ja nicht sagen, dass ich schwanger bin. Und dann hat man natürlich wieder Tag und Nacht gearbeitet und im OP gestanden. Und das ist völlig klar, alles normal. Gell? Und man war ja auch groß und stark und hatte ja nichts. Gell? Und dann habe ich aber doch gesehen, dass mein Kind 1 Kilo kleiner war und eine Plazenta-Insuffizienz da war. Ja? Also insofern habe ich wieder mal hinzugelernt, dass man doch Tender Loving Care A auf sich selber anwenden soll und B auf die Patienten auf jeden Fall. Auf die habe ich dann schon etwas besser aufgepasst, nicht gesagt, Schwangerschaft ist keine Krankheit. Also, ja.
Die Schwangerschaft ist keine Krankheit, aber sie sollte dran oder verlaufen unter der Idee, dass der Körper eine Aufgabe hat und er widmet sich ja dieser Aufgabe ganz intensiv. Aber wenn man
Ja.
selber dann sich nicht dieser Aufgabe widmet, sondern wer weiß was macht und nachts am OP-Tisch steht, ja, dann kann der Körper nichts, wie er
Das
sollte.
gibt's
Ja?
ja.
Ja?
Aber es ist ja
Also
richtig.
ich bin nach diesem großen Zeug, was ich alles gesehen habe, bin ich heute der Überzeugung, wir Menschen sind letztlich genauso gut wie ein Tier oder eine Pflanze. Wir brauchen ein Milieu, ein artgerechtes Milieu, in dem wir leben. Dann funktioniert diese Kiste hervorragend. Aber weh,
Ja.
wenn wir da was wegnehmen, da nicht schlafen, da keine Sonne haben, da keine Bewegung, dann sagt der tolle Körper, ich würde ja gerne, ich kann aber nicht. Ne?
So ist es.
So. Aber dann ging es ja weiter. Irgendwann
Ja,
lief die
dann ging es
Niederlassung.
weiter, dann kam ich in die Praxis und Ultraschall war ja mein Hobby und dann habe ich es alle geschallt und was weiß ich, welche Operationen nicht immer verhindern können, aber doch einsparen können. Das hat aber dazu geführt, dass ich im Endeffekt den ersten Regress kriegte und dann wieder die Nächte damit zubrachte, gegen die KV oder der KV zu erklären, was ich alles einsparen kann, wenn ich viel Ultraschall mache, hat natürlich überhaupt nichts genützt. Natürlich habe ich Strafen gezahlt, wie nix, gell? Ich habe aber in der Zeit ganz viel ja, Statistik gemacht, so für mich, um mich auch zu wehren, gell? Und dann kam nämlich der nächste Regress, der ging dann über die Hormone und zwar über die naturidentischen Hormone. Ich hatte doch gerade gelernt und war mit dem Professor Lauritzen auch in engem Kontakt damals, dem Papst, dem Hormonpapst, wie gut das ist für die Knochen, dass man also dieses Calciumparadoxon verhindern kann, dass die Knochen weniger entkalken im Alter und dass die Arterien nicht verkalken im Altern, dass es gut ist gegen Demenz und gegen Arteriosklerose und Osteoporose. Man wusste ja auch, dass Frauen mit Hormonen eigentlich normalerweise keinen Herzinfarkt bekamen, während die Männer ja schon mit 40 anstiegen. Und in dem Moment, wo die Frauen dann aber einen Hormonmangel hatten, dann haben die die Männer überholt. Ja.
Absolut.
Und ja, und insofern habe ich gekämpft mit Herrn Professor Lauritzen. Und dann kam ja noch dazu, dass Hormone nicht nur so gut sind. Also ja, dann kam dazu, Hormone haben natürlich auch einen Nachteil. Sie können Brustkrebs nicht machen, aber dünnen, ja, verstärken.
Aber
Und
welche
ja,
Hormone bitte, ne? Welche Hormone? Die
bitte.
von Big Pharma.
Also ja, das war nochmal das Thema. Ich hatte also mit meinen naturidentischen, war man alleine noch anfangs, jetzt ist es ja normal, gell? Aber damals war man alleine und das haben Juristen entschieden, da muss man zahlen, Strafe zahlen für. Also dann trotzdem. Ich habe also dann in der Situation aber meine Statistik gehabt, dass ich zum Beispiel Brustkrebs, bei Brustkrebs, ich habe immer statistisch hatte ich ungefähr 1000 Brustkrebspatienten, nein, Entschuldigung, Quatsch, 1000 Patienten untersucht, ja, untersucht, sonografisch, und dabei immer so zwischen 10 und 20 Brustkrebs pro Jahr gefunden mit dem Ultraschall. Und ich war ja eine Befürworterin von Östrogenen, und dann hatte ich eine Studie, wie alt sind meine Patienten, die, wenn sie Brustkrebs kriegen, die zur Türe reinkommen und dann in dem Moment Brustkrebs haben. Und dann war bei mir das Maximum bei 50. Also zwischen 45 und 50 war es am höchsten und dann zwischen 50 und 55 auch noch ein bisschen. Und dann ging das bergab. Und das bei mir, wo ich doch eigentlich so eine Östrogenverfechterin war. Und wo ich endlich mal, das erste Mal, dass ich mal vergleichen konnte mit anderen, denn da gab es dieses DNP-Programm für Brustkrebs. Man bekam also immer die Normkurven von Nordrhein-Westfalen. Wie viel Brustkrebs gibt es, in welchem Alter und wie war der Brustkrebs? Also was für eine Größe hatte der? Gell? Und da war eigentlich ich mit meinen Östrogenen gut dran, weil bei mir ging es hinten runter und ich hatte kleinere Brustkrebse. Also die Patienten hatten weniger Brustkrebse, also kleinere. Und ja, und hinten wurde es weniger. Das nützt aber alles nicht. Dann kam die WHI-Studie. Die WHI-Studie sagte eben, wurde ja abgebrochen nach 5 Jahren. Da hatte man Frauen Hormone gegeben und zwar keine naturidentischen, sondern so ein Uraltpräparat mit MPA, mit Pomidroxyprogesteronacetat.
Die patentierbar war.